So, hallo zur 14. Folge vom Trinkfest-Podcast, dieses Mal aus Bozen, genau gesagt etwas überhalb von Bozen. Es war ein gut Brandseck und gegenüber von mir sitzt der talentierte, wunderschöne Martin Goyer, der euch jetzt einfach mal am besten erzählt, was er denn hier so treibt.
Hola Marius, servus, Christi. Schön, dass du da bist. Lass uns mal anstoßen, zum Wohl. Und schon, los geht's. Super. Soll ich ein bisschen was erzählen, oder? Wie machen wir das? Wir bewirtschaften, wir heißt meine Frau, ich, unsere ganz fleißigen Mitarbeiter, meine Mutter, wir als Team bewirtschaften so einen kleinen Weinhof oberhalb von Bozen und haben großen Spaß dabei, das tun zu dürfen, was uns taugt und was uns gut gefällt und das große Glück, mit tollen Leuten immer wieder zusammenzukommen und schöne Sachen zu machen und schöne Sachen zu trinken und uns das Leben so zu gestalten, so follow Pippi Langstrumpf, ich mach mir die Welt so, wie sie mir gefällt.
Ja, wir sind in Südtirol, aber für die jetzt, die die Weine nicht so gut kennen, es könnte sein, wenn ihr die Weine von Martin probiert, dass es nicht das Typische ist aus Südtirol oder das, was man sich so klischeehaft unter dem Urlaubs-Vernatsch oder Sauvignon Blanc mit Reinzuchthefe vorstellt. Was ist denn der Unterschied zwischen deinen Weinen und dem Rest von Südtirol, aber ich sage jetzt schon mal den großen Teil, oder?
Ja, also Südtirol ist ein sehr, sehr schönes Land, glaube ich einmal. Und es kommen sehr, sehr viele Leute her zum Urlaub machen. Und wir haben natürlich, sind auch viele darunter, die gern Wein trinken. Und man will es denen im Urlaub vielleicht manchmal nicht allzu schwer bereiten. Und deswegen Weine anbieten, die wir sie intellektuell nicht so stark überfordern. Also ich kann wenig von den anderen sprechen, das sollen die jeweiligen Produzenten auch selber machen. Unser Zugang war immer der, weniger drauf zu schauen, was andere wollen, sondern mehr drauf zu schauen, was wir selber wollen und was uns unser Weinberg, unsere Reben eigentlich an Trauben schenken und daraus was machen, das was uns gut schmeckt und hoffentlich gewissen anderen Leuten auch auf der Welt. Aber nicht jetzt unbedingt danach Ausschau halten, dass das jetzt jeden, der daherkommt, gut schmeckt. Und genau, also wir machen halt vielleicht so ein bisschen mehr Improvisations-Jazz und weniger jetzt Pop.
Manch einer würde Naturwein sagen, oder?
Ja, das mit dem Naturwein, das ist schon ein ganz wichtiger Claim. Obwohl ich denke, dass wir irgendwie vielleicht ihn sehr langsam emanzipieren können davon. Aber sicherlich ist es ein wichtiger Begriff. Wieso emanzipieren davon? Marius, wie du ja warst, also wir leben in Südtirol, ich spreche eigentlich lieber, deswegen tue ich mir auch so schwer, jetzt korrektes Deutsch zu sprechen. Das ist so circa mittelhochdeutsch, aber du kannst ja auch nicht richtig Deutsch, deswegen.
Ich wollte gerade sagen, das ist genauso deutsch wie Schwäbisch, Bayerisch und das ist ja das Schöne daran. Ich glaube, die meisten verstehen die. Ich glaube, der Großteil unserer Leute ist eher aus München und Bayern und Umgebung. Die haben alle Sprachfehler, das wissen wir. Und von daher ist es umso schöner mit Akzent, finde ich.
Das mit Sprachfehler kann ich jetzt nicht teilen.
In Bayern? Ja.
Aber nein, ich spreche eigentlich lieber Italienisch.
Echt?
Ja, ich spreche lieber Italienisch und
Das freut
mich für dich. Das ist eine sehr, sehr schöne Sprache, meines Erachtens. Aber egal, was will ich damit sagen? Wegen Naturwein wäre ein Thema in der angelsächsischen Welt und in Skandinavien, das mit dem Naturwein logisch die wunderbare Renaissance von Low-Intervention-Weinen eingeleitet hat, vor einigen Jahren. Hat das mit dem Naturwein in Italien ja ganz ein anderes Bewandtnis. Nicht? Italien ist ja in der EU sicherlich ein drittes Weltland und immer noch landwirtschaftlich sehr geprägt, was ich sehr begrüße. deshalb, dass der Wein, so wie ihn der Großvater gemacht hat, der ja eigentlich schon eine gewisse Art und Weise Naturwein ist, wenn der jetzt nicht allen Scheiß reingeschmissen hat, anschließend im Keller, das ist in Italien also nie ganz gestorben, während dem vielleicht jetzt nördlich des Brenners, das irgendwann einmal in Mitte der 80er oder vorher schon zu Grabe getragen worden ist, die Einstellung, Wein zu machen und vor allen Dingen Landwirtschaft zu betreiben. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger. Und eigentlich orientieren wir uns mehr an der Geschichte, zu sagen, wir wollen gute Landwirtschaft, gute Agrikultur betreiben und anschließend die guten Trauben, was wir in den Keller bringen, bedürfen anschließend nicht großer Manipulation und großer Interventionismus mit verschiedensten Mitteln. Und das ist unserer Meinung nach danach das Rezept, um sogenannte Naturweine herstellen zu können. Ne?
Und der Weg zur vernünftigen Landwirtschaft ist dann eine Biodynamie, oder? Wie würdest du es sagen?
Ich denke, dass die Biodynamie sicherlich eine sehr hilfreiche Stütze darstellt und Leitlinien vorgibt. Und wie man vernünftig mit dem Boden und den Pflanzen und den Tieren umgeht und vor allen Dingen auch mit den Menschen. Und das ist sicherlich sehr hilfreich. Nochmal einen Zusatz zur schon traditionellen Bewirtschaftungsweise in der jeweiligen Region oder in dem Moment bei uns hier nochmal darzustellen. Also jetzt nur von Biodynamie zu sprechen, das würde zu kurz treten, weil das würde ja auch wieder eine gewisse Homogenisierung, eine gewisse Homologierung, wie nennt man das, Gleichschaltung, ja, genau, bringen. Aber ich finde es einfach super, dass man die Werkzeuge hat, mit denen es wirklich sehr, sehr wirksam sein, um im jeweiligen Ort nochmal schönere Resultate und harmonischeres Leben irgendwie herbeizuführen. Nicht?
Bekannter von uns, der heute auch dabei ist, der stand vorhin draußen in Weinberg und hat gesagt, das ist so die Antithese zur Monokultur. Und, aber das ist ja, glaube ich, schon, ohne das jetzt bösartig zu meinen, und du musst auch jetzt nicht über irgendwelche Kollegen lästern oder sonst was, aber Südtirol von der Weinstilistik her, das wirkt irgendwie in, ja, ich sag jetzt mal so, in unserem Kosmos immer so ein bisschen verkrustet, sehr konservativ. Ist es vergleichsweise einfach nur ein bisschen eingestaubt oder muss da ein bisschen mehr was passieren, sodass die Region vielleicht halt auch wieder mehr wahrgenommen wird? Weil ich finde jetzt so vom Terroir-Gedanken her und oder anders gesagt, was die Region zu bieten hat. Also du hast Vernatsch, du hast Lagrein, du hast Rebsorten, die es anderswo nicht gibt. Und ähnlich wie bei mir in Württemberg, sage ich immer, eigentlich das perfekte, den perfekten Werkzeugkoffer dafür, dass man eine komplett eigenständige und ich sage jetzt mal auch progressive, aufstrebende Region wird. In Württemberg klappt es. Ich weiß nicht, wie sieht es in Südtirol aus? Was denkst du?
Ja, das ist sicherlich, also man kann wie alles immer von mehreren Seiten sehen. Das ist ja ganz normal. Und das große Problem, Marius, dass zurzeit, und da bin ich ganz bei dir, wenig Entwicklung passiert, ist einfach, weil es geht allen so gut, allen Betrieben, und alle verkaufen sie grandios und es gibt viel zu wenig Wein. Und in dem Moment, es gibt einen Spruch, einen italienischen, der ist so vom Fußball abgeleitet und der nennt sich Squadra che vince non si cambia. Und also never change a winning team. Ja, so. Und deswegen ist das Bemühen, was zu ändern, das, was jetzt vielleicht auch uns zwei schmeckt, jetzt sehr, 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 sehr bedingt. Schade. Ja, ich finde es unglaublich schade letzten Endes, weil für jeden, und ich glaube, das wären, oder behaupte jetzt einmal, oder vermute, sagen wir mal so, ganz viele von den Zuhörern sein, die mal in unserer Region waren, die werden mir recht geben zu sagen, dass unsere Region sehr vielseitig ist, weil jedes Tal, jede Stadt, jede Ecke schaut irgendwie anders aus und ist anders geprägt, mikroklimatisch. Und das wären eigentlich super Voraussetzungen, um unglaubliche Vielfalt und Diversität in den Weinen zu schmecken. Und für meine Begriffe leider findet das zurzeit eben nicht statt. Und das ist in meinen Augen, begnügt man sich mit dem, dass man die Weine jetzt gut verkauft, ohne wirklich ein Statement zu setzen, wo vielleicht auch international und vor allen Dingen von Leuten, die was jetzt richtig Bock haben, neue Sachen zu entdecken und immer auf der Suche sind und sich auch weiterentwickeln wollen, rein von dem, wie sie rein kulturell und von dem, was sie essen und was sie trinken und so weiter. Ich denke, da könnte viel mehr investiert werden. Das ist meine Meinung. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es nicht in diese Richtung geht.
Ich würde sagen, wir probieren was, oder? Ja. Okay. So, was haben wir im Glas? Erzähl mal.
Also. Ihr habt ja anlässlich dieser Begegnung eine schöne Auswahl getroffen, glaube ich, an drei verschiedenen Weinen aus unserem Keller, aus unserem Sortiment. Und der erste Wein ist der weiße gemischte Satz Nun Sur 2020. Und es ist ein Wein, der aus unserer höchsten Weinbergslage stammt. Also es sind alles sehr steile Weinbergslagen, die nur händisch bewirtschaftet sind, also ohne Traktoren. Und der wächst schon um die 700 Meter Meereshöhe, also schon eine Ansage in dem Sinn. Und ist ein gemischter Satz aus hauptsächlich Müller-Thurgau und Weißburgunder und einige 4, 5 andere Sorten dazu, die zusammen gepflanzt worden sind und wir zusammen lesen und zusammen vinifizieren. Und ich finde den Weinberg unglaublich spannend und schön. Und das, weil wir an der kompletten Schnittstelle und Bruchlinie sind zwischen dem mediterranen Bozen und dem schon etwas kühleren Eisacktal. Mhm. Der Weinberg liegt komplett gegenüber vom Schlern, vom Rosengarten, also schon dort zu den Dolomiten. Und man hat eben diese zwei Situationen. Zum einen ist er komplett südausgerichteter, ganz steiler, so wie ein Solarpanel, ausgerichteter Weinberg. Und auf der anderen Seite hat man die kühlen Winde und durch die Höhenlage halt etwas niedrige Temperaturen. Und genau diese zwei Seelen zwischen der Wärme, die was die Stadt Bozen, dieses Mediterrane noch ausstrahlt, und auf der anderen Seite eben und dieses Mediterrane im Sinn, du hast ihn jetzt im Mund da, meines Erachtens diese herbalen und trotzdem so leicht Agrumennoten und so Heunoten, der was aber schon allem noch so gewisse mediterrane Noten zeigen. Für mich, wenn ich den Wein blind kriege, dann gehe ich ziemlich sicher davon aus, dass der südlich des Brenners wächst. Ja, und auf der anderen Seite hat er aber, trotz dass er in der Säure sehr niedrig ist, an der Knackigkeit, an der Frische, oder irgendwas so Lebendiges, das einfach zum Trinken einlädt, ohne jetzt sauer und aufregend zu sein. Und keine Ahnung, eigentlich, das hätte jetzt kein Verkaufsgespräch sein sollen, aber ich habe jetzt einfach beschrieben, was ich so denke über den.
Aus meiner Sicht ist es schon ein Verkaufsgespräch, wir wollen es ja auch loswerden, ne? Ja. Nein, Quatsch. Jetzt mal vielleicht so aus sensorischer Sicht, was man sich darunter vorstellen kann. Ich finde, der Wein hat wahnsinnig wenig Frucht und das im besten Sinne. Also das hat wenig irgendwie, was man vielleicht oft vom Weißburgunder auch mitkriegt. Also dieses bisschen Puffige oft auch, ja, das weiß ja selber, was es da für Untaten gibt, wo es dann einfach ein bisschen zu fruchtig wird. Sondern das ist eigentlich ein reiner Strukturwein. Also für mich ist es ein Essensbegleiter par excellence. Und du hast, das finde ich bei deinen Weinen immer so faszinierend, diesen unfassbar perfekt austarierten Gerbstoff. Und das ist oft was mich bei Weinen stört, die ein bisschen längere Maischestandzeit haben oder Maischegärung auch oder halt Orange-Wein, wenn man so ein bisschen dieses Stereotyp bedient, dass man einfach oft unreife Gerbstoffe hat oder also diese Disharmonie. Und das finde ich halt hier wirklich hervorragend gelöst. Was machst du da im Keller? Wahrscheinlich gar nicht viel, oder?
Ja, im Keller machen wir schon einiges, weil, weißt, das ist auch, das, Marius, ich denke, jetzt gibst du mal einen Aufhänger. Weil die Geschichte, dass man im Keller nichts macht, das finde ich auch, aber im Verhältnis zu was und zu wem. Weil logisch arbeitet man im Keller, wenn jetzt den Leuten sagst, die was im Herbst helfen, ja, wir machen im Keller nichts, ja, für das müssen sie dann echt ganz schön arbeiten. Aber logisch, im Verhältnis zu technisch hergestellten Weinen wird der Wein viel weniger bewegt und durch viel weniger Hüllenmaschinen gedrückt und erleidet einfach viel weniger Beeinflussung von außen. Und aber logischerweise sind wir als der Kulturschaffende, der was die Traube ins Haus bringt, in den Keller und danach umwandelt oder hilft bei der Umwandlung in Wein, machen wir trotzdem recht viel. Aber egal, über das können wir ein anderes Mal reden. Ich glaube, das ist wichtig, weil ansonsten entsteht ja manchmal der Eindruck, das wird so einfach jetzt mal irgendwo in die Ecke geschmissen und zufällig steht da ein Fass und nach irgendwann ein Jahr danach kann man da jetzt einen Wein auf die Flasche füllen. Nicht? Das ist halt der Quatsch, nicht? Ich glaube, was sehr stark dazugehört, ist einfach die Dinge sehr stark zu beobachten und es richtig in den richtigen Moment zu tun. Und nicht jetzt unbedingt wenig zu tun, weil manchmal braucht es für Weine, die was nachher gut schmecken, braucht es halt manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Nicht? Bei manchen braucht es fast gar nichts und bei manchen muss man sich trotzdem ein bisschen anstrengen und ein, zwei Abzüge mehr machen und vielleicht mal draufschauen und so weiter. Aber der springende Punkt, und das freut mich, wenn du das so siehst, wegen der Gerbstoffe. Das, was wir wirklich versuchen, um anschließend einen Wein auszuschenken, der was auf der einen Seite Grip hat am Gaumen und auf der anderen Seite aber Trinkfluss, weil genau genau den Schnittpunkt wollen wir erreichen. Der Grip sorgt dafür, dass die ganzen Geschmackspapillen am Gaumen angeregt werden und dass der Grip auch dafür da ist, dass man wieder Lust kriegt zu trinken. Und auf der anderen Seite soll es aber nicht so stark bremsen, dass ich muss Vollgas geben und wieder den Wein überlasten. Damit es geht halt nicht, du kannst nicht Vollgas und Handbremse. Das macht halt keinen Sinn. Und deswegen, das ist so eine Schnittmenge und das kontrollieren wir eigentlich viel besser in dem Moment, wo wir entscheiden, wann lesen wir. Ich glaube, das ist der entscheidendste Punkt auf all. Weil im Keller selber, von unserer Erfahrung her, Gott, jetzt, das ist sehr schnell erzählt, alles, was wir jetzt weiß Maische gären, das ist immer rund eine Woche auf der Maische. Schon seit x Jahren. Und das, keine Ahnung, wir haben da jetzt keine wissenschaftliche Dissertation darüber gemacht, aber das ist unser Eindruck, dass das ziemlich gut funktioniert. Aber nur, wenn wir auch die Trauben so in den Keller holen, so wie wir uns das vorstellen. Und das ist eben genau die Schnittmenge, es darf nicht zu viel sein, aber auch nicht zu wenig. Weil wenn ich es grün lese, dann habe ich ein Problem noch. Und genau, das, ja, lange Rede, kurzer Sinn.
Aber da war die Provokation doch gut gesetzt. Nee, also das ist ja immer so dieser Druckschluss vom Low Intervention, was du jetzt, glaube ich, gerade sehr gut beschrieben hast oder anders gesagt, richtig gestellt, weil das ist natürlich völliger Quatsch, dass man sagt, okay, Low Intervention heißt gar nichts machen, es ist einfach viel gezielter. Ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass der Lesezeitpunkt eigentlich letztlich das Wichtigste ist, weil ich habe neulich mal mit dem Aaron Schwegler gesprochen, auch ein guter Freund von mir, der einfach hat es für mich auf den Punkt gebracht und immer gesagt hat, das, was du im Weinberg nicht hast, kannst du im Keller nicht mehr dazu holen. Und das ist interessant, aber dass das eigentlich so die Zauberrezeptur ist, dass man wirklich so einen dermaßen schönen und austarierten Wein hat. So, Sprudel, oder?
Do it.
Sehr schön. Ja, der nächste Wein ist so ein bisschen mein Feind, also nicht der Wein, sondern Ich hab ja bekanntermaßen, für die, die den Podcast schon ein bisschen länger verfolgen, eine leichte Aversion gegenüber Petnat, gegenüber, ja, den...
Ist das so?
Ja, also was heißt... Ich wusste nicht. Doch, weil da... Da
machen wir mit.
Doch, bitte, den nehme ich, weil ich halt... Du hast ja den Text gelesen, du weißt ja, was, dass das auch die Antithese ist zu diesem typischen Petnat, weil da wird halt oft einfach... Wie sage ich es? Charmant formuliert, der Fehlerteufel von hinten bis vorne durchgetrieben. Und das ist beim Miau schon immer das Gegenteil gewesen, finde ich. Als ich den Wein das erste Mal probiert habe, das war auch an meinem Geburtstag, witzigerweise. Und zwar 2018.
An deinem Geburtstag?
Mhm. Da kam das erste Mal auf den Markt und da war Petnat noch nicht das, was es oft heute ist, sondern da war es einfach eine wunderschöne Addition zu der ganzen Klaviatur, was man an Wein hat und an Weinstilen. Und das war damals völliger Erfolg. Also in München, beim Daniel, im 905, er hat es damals ausgeschenkt und ich fand es einfach spektakulär schön. Witzigerweise haben wir uns am Abend noch gesehen. Du hast nämlich im Grapes damals dein, weißt du es noch? Ja?
Richtig.
Und wenn ihr den Wein verkostet, dann das ist für mich... Das, was Petnat sein kann, wenn man es seriös angeht, wenn man es ernst angeht und dem trotzdem nicht irgendwie so eine Komplexität andichtet oder sowas, was das Getränk nicht braucht, weil letztlich ist es ein Sommergetränk, oder?
Zumal Mais. Salute. Ja, das ist ganz witzig. Das ist ganz witzig. Zum einen ist es jetzt ganz witzig, weil zufälligerweise an jetzt genau die Flasche, den Jahrgang, eingekühlt, den ihr ins Paket steckt. Das ist komplett dazu. Das war 19. Und ich freue mich total, jetzt den Wein zu probieren, weil ich glaube, sicherlich 1,5 Jahre nicht mehr getrunken. Und lustige Geschichte. Also ich bin sehr froh, dass wir angefangen haben damals, weil wir selber eben gerne wir trinken auch gern Champagner, ja, aber wir trinken auch gern Easy Bubbles, wenn sie gut gemacht sind und das Sinn macht und nicht gleich irgendein Rotz. Und logischerweise haben wir auch viele Fehler gemacht am Anfang und viel mehr lernen. Und weil du von Kuro, unserem Freund, sprichst im 905 von Daniel, also wie viele Flaschen er wahrscheinlich aufgemacht hat und draußen auf der Straße die halbe Flasche verballert hat, will ich jetzt gar nicht wissen, aber er kann mir das sicherlich erzählen bei nächster Gelegenheit. Aber egal, das gehört halt auch dazu, wenn man gewisse Dinge mal probiert. Und das, was mir halt gefällt an solcher Idee, an Schaumwein, an Sprudel, an Frizzante, ist halt eine Leichtigkeit des Trinkens zu vermitteln, ohne süß und banal zu sein. Und was mir einfach wahnsinnig gut gefällt, und da sprechen wir jetzt wieder von Lagrein Rosé in diesem Fall. Zwischen 90 und 95%, der Rest ist vernatscht. Wie du da erinnern kannst, vielleicht, Marius, das ist ja die erste Etikette 2.0 Miau. Davor waren ja die Katzen in einer anderen Formation drauf. Und
ich glaube, die Farbe war auch nicht so rot, gell?
Das war so ein bisschen richtig. Und das ist eben bei 17, 18 haben wir es genau umgekehrt gemacht. Da waren 90% Farnatsch und 10% Lagrein. Wir sind aber dann drauf gekommen, dass Lagrein sich einfach besser eignet für so eine Geschichte, weil Lagrein mehr Säure hat, du kannst die Traube etwas reifer lesen und du hast trotzdem noch eine Frische, noch eine Knackigkeit, noch eine Säure und das ist beim Farnatsch noch nicht so gegeben und dementsprechend haben wir es 2019 dann umgedreht und sind sehr glücklich damit. Was mir jetzt auch sehr gut taugt, muss ich sagen, wir reden ja jetzt von einem, du sprichst ja bewusst von einem Sommergetränk, bin ja ganz deiner Meinung, aber das, was wir auch zeigen haben wollen, dass die Kohlensäure soll ja konservieren und sie soll aber auch einen Wein konservieren, der was gut schmeckt. Und wenn die Kohlensäure dann weg ist, und das ist ja eigentlich bei so einem Perlwein, Frizzante, relativ bald, weil wir ja auch nicht die Flotte von Kaiser Wilhelm unterstützen und dementsprechend keine Agraff und keinen Sektkorken drauf haben, sondern nur einen Kronkork, weil wir unter 2,5 bar Druck sind. Und deswegen bei einem Wein, der jetzt knapp 3 Jahre alt ist oder wird, das wollten wir ja auch irgendwo versuchen zu verstehen. Wie reift das und wie schmeckt das? Und ich glaube, das schmeckt jetzt eigentlich ganz, ganz passabel. Ganz nein, es schmeckt ganz gut. Ich bin selber ganz positiv überrascht, dass es so gut ist, weil ich glaube sogar, dass es jetzt vielleicht einen Ticken besser, reifer, geschmeidiger, eleganter, integrierter schmeckt wie noch vor einem Jahr, eineinhalb Jahren. Und für mich immer die Geschichte gilt bei Schaumweinen. Ich trinke eigentlich nicht gern Schaumwein, weil mir eigentlich der Schaum immer stört beim Schaumwein. Und ich trinke verdammt gerne Champagner oder Schaumweine, die das Degorgement halt schon einige Zeit hinter sich haben. Und so wie zum Beispiel der Freund Marco Franzelin immer macht, na, am besten karaffieren, den Champagner oder so. Und das ist halt sensationell. Und ich will eigentlich dahinter den Wein schmecken. Und wenn dahinter der Wein gut ist, noch nie die größte Freude, nicht? Weil irgendwo hat noch die Flasche und das CO2 dem Wein noch irgendwo eine verlängerte Reifung geben in der Flasche und bringt den Wein nochmal auf eine andere Dimension. Aber ich will halt den Wein trinken und nicht unbedingt die Bubbles. Das ist meine Idee. Und deswegen bin ich jetzt ganz zufrieden mit dem Wein, mit dem Jau.
Bin ja nicht generell gegen Petnat. Aber ich finde immer, dass das Thema Petnat ist so, das zieht immer so ein, das soll auch wieder nicht dumm klingen, aber so ein Rattenschwanz mit sich irgendwie, wo du merkst, das geht so in diese Richtung, wo Naturwein so vertrendet wird, so verhypt wird, wo es darum geht, okay, wer macht die verrücktesten Weine und sowas. Und da passiert halt sehr viel Schindluder. Und das ist, und es gibt genügend wirklich sehr, sehr gute Petnats, die, wie gesagt, einerseits unkompliziert, frisch, saufig sind, Rhabarbersaftscholle, sage ich bei dem eigentlich immer ganz gern dazu, weil so schmeckt er. Im besten Sinne, versteht sich. Ja, wenn ihr jetzt nur wisst, was ich sagen wollte. Ja, das ist halt, er hat eine wunderschöne Wirkung. Ja, wir kriegen Besuch. Das ist die, oder?
Das ist sie.
Also das Role Model auf dem Etikett sitzt gerade neben uns und wird von Martin lieb gestreichelt. Martin, willkommen zu meinem Lieblingsthema.
Do it.
Trollinger. Ja, deswegen Herzensthema, weil bei mir zu Hause in Württemberg gibt es Trollinger es gibt wohl keine Rebsorte, die so missverstanden wird wie Trollinger oder Wernatsch. Ja, Wernatsch, man muss es ja unterscheiden, weil und deswegen freut es mich so, dass der Wein auch im Paket drin ist, weil das halt die absolute Antithese wieder ist zu dem, was in Deutschland an Maischer hocherhitzten Trollinger gesoffen wird, in den Genossenschaften verramscht wird. Wo die Rebsorte vollkommen auf Ertrag getrimmt ist und dreistellige Hektoliterzahlen einfach auch keine Seltenheit sind. Da ist sowas halt einfach eine wahnsinnig willkommene Abwechslung. Campyll ist der Weinberg, wo wir raufschauen, oder? Die alten Pergel. Ist eigentlich auch ein Thema, was ich eigentlich auch ansprechen wollte. Pergel, Pergola-System. Hat es noch Zukunft?
Genau, den Weinberg, den wir jetzt von Büro aus, von unserem Multifunktionsraum anschauen. Die Pergola hat meines Erachtens schon Zukunft, wenn man jetzt auf die Karte setzt, individuelle gute Sachen zu machen. Ich denke, sie hat keine Zukunft, wenn man jetzt die Kostenführerschaft anstrebt, weil sie einfach arbeitsintensiv und mehr Aufwand bereitet. Und deswegen glaube ich, dass alle Leute, die was so dicken, glaube ich, mit der Pergola nicht so viel am Hut haben werden, auch in Zukunft nicht, aber wir glauben sehr fest daran, wir haben immer noch über 2/3 unserer kleinen Fläche mit Pergola bepflanzt, bestückt und eben vernatscht zur Gänze, zu 100%. Und ich bin, so wie du, ein ganz großer Vernatsch- oder Trollinger-Fan oder Schiava, wie die Sorte in Italien genannt wird, und das ist noch eigentlich egal, wie sie genannt wird. Ich glaube, es gibt kaum eine Sorte, wirklich kaum eine rote Sorte, die so gut und so einleuchtend das jeweilige Terroir widerspiegeln kann. Und das, weil die Sorte einfach so so zurücknehmend ist, wenig Farbe hat, der Wein, wenig Gerbstoff, wenig Alkohol in der Regel, wenig Säure und eigentlich so ein transparenter, ein Glasnost-Wein ist. Und zwangsläufig bei einem transparenten Wein, in jeglicher Hinsicht, sieht man umso besser, was sich dahinter verbirgt. Also vom Ausbau, vom Anbau, von der ganzen Handhabe, da checkt man halt unmittelbar, was ist Sache, was ist Topic. Und das finde ich wahnsinnig schön. Und das ist auch die richtige Herausforderung. Danach was zu füllen, was in der Flasche zu haben, das was eben die eigenen Gedanken und den Platz widerspiegeln. Das hat mich immer schon sehr gereizt und das ist eine richtige Challenge, genau. Und jetzt, ich glaube, das ist Campil 2017, oder? Wenn man das täuscht. Was wir probieren, ist 18, okay. So. Perfekt. Ja. Und ja.
Ja, trotzdem muss man wahrscheinlich auch, wenn man sich jetzt unter dem Campil in Trollinger vorstellt, das hat damit nicht so viel zu tun. Also viele haben, glaube ich, auch gar keinen richtigen Bezugspunkt zum Thema Vernatsch und das ist sehr schade, weil es da auch eine tolle Geschichte gibt. Und witzigerweise, immer wenn man wieder mal alte Vernatsch auch von guten oder halt, ich sag jetzt mal, renommierten Produzenten probiert, das kann auch reifen. Und das ist faszinierend. Und wenn ich jetzt den Wein speziell probiere, ich habe deswegen auch so eine spezielle Beziehung dazu. Und ich sage auch ganz unverhohlen, dass es für mich der beste Trollinger der Welt ist. Ohne jetzt vollkommen in Absolutismus zu verfallen, weil ich habe den Wein das erste Mal blind bekommen. Das Interessante ist ja, dass du nicht auf Trollinger oder Vernatsch kommen würdest. Wahrscheinlich du auf jeden Fall. Oder viele Südtirol-Leute. Aber wenn du jetzt mal blind was im Glas hast, dann hast du ja erstmal den kompletten Weinblick über die komplette Erde. Und Trollinger liegt da oder Vernatsch liegt da ferner als zum Beispiel irgendwie eine wilde Art von Pinot oder irgendwas aus dem Piemont, ob es Fraser oder Dolcetto oder. Also natürlich alles nicht vergleichbar, aber man ist irgendwie näher bei so kraftvollen Rebsorten, weil der Wein hat unfassbar Intensität. Ein bisschen Brett, aber so richtig schön stilfördernd, finde ich, weil das gibt dem Wein nochmal ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Animalität. Und das, was rauskommt, ist einfach nur gigantisch und auch ein Wein, den man problemlos auch nochmal 5 bis 10 Jahre vergessen kann, meines Erachtens. Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Jetzt haben wir mit Trollinger aufgehört. Das ist mir wichtig. Da freue ich mich drüber. Freue mich wirklich, dass ihr den probieren dürft, weil es ist für mich ein absoluter Herzenswein und eine hervorragende Einladung dafür, dass wir jetzt uns raussetzen und Wein trinken, würde ich sagen. Martin, vielen, vielen Dank. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao.